Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Meine Rita Molzberger und
wir haben einen Gast.
Ich bin Elif Schennell.
Hallo.
Ich habe mir gewünscht, dass du kommst.
Ich bin so gerne gekommen. Vielen Dank für die Einladung bei euch.
Danke, dass du da bist. Ich war bei dir zu Gast und dann hatte ich das Gefühl, du solltest unbedingt mal bei uns zu Gast sein.
Ich glaube, das musst du noch ein bisschen erklären, Rita. Wo warst du bei Elif zu Gast?
Ja, wir haben gesprochen über Ferien und Langeweile. Das war so ein Thema, das kurz vor den Sommerferien anstand und damit bin ich immer noch gelabelt, weil ich da irgendwann mal eine Dissertation drüber angefangen und nicht fertig gemacht habe. Aber Menschen haben sich das gemerkt, dass ich mit diesem Thema irgendwie zusammenhänge und so kam das zustande. Und im Gespräch hatte ich das Gefühl, wir hätten noch 27 Umwege nehmen können und du hast es aber, und jetzt kommt die Pointe, so wahnsinnig gut moderiert.
Oh, vielen
und
Dank.
Mit Nora wiederum hatte ich hier in diesem Rahmen auch schon öfter besprochen, dass das Moderate vielleicht eine neue Form von Extrem ist, weil inzwischen Extrem das neue Normal ist. Und wir uns gerne mal drüber unterhalten würden, was das Moderate, das Moderieren, das moderierte Gespräch bedeuten. Und ja, deswegen finde ich das schön, dass ihr zwei euch darüber unterhaltet und ich höre zu, weil ich habe eigentlich nur...
Es ist super.
Ja, ich komme ja immer so aus der Philosophietradition mit irgendwelchen Inputs und vielleicht bringen die was. Also beim Moderieren könnte man sagen, das ist, ihr seid neu Aristotelikerinnen, weil der alte Mann eine Tugendlehre aufgestellt hat. Es gibt Vernunfttugenden, aber auch nicht vernünftige Tugenden. Egal, die Tugend ist für ihn vor allen Dingen die des Mittelmaßes, der Mitte, Mesutes. Weil er sagt, das eine ist ein Mangel und das andere ist ein Übermaß und Menschen sollten damit befasst sein, sich irgendwie in der Mitte zu positionieren. Es ist keine arithmetische Mitte, also man kann nicht sagen, das eine ist 0, das andere 10, also pendeln wir uns auf 5 ein. Was er meint, sind vor allen Dingen so Charaktereigenschaften und Tugenden. Häufig wird der Mut zitiert. Wenn man einen Mangel an Mut hat, dann ist man zu zackhaft. Wenn man ein Übermaß an Mut hat, dann ist man zu tollkühn. Und in der Mitte ist man eben mutig und irgendwie gut unterwegs. Und dieses Mitte finden, um die Mitte ringen, sich in der Mitte positionieren, hat ja nun wahnsinnig viele Anleihen auch in anderen Kulturen, in anderen Denktraditionen, in vielen Mustern und so. Und ich wollte wissen, ob das für euch als Moderatorinnen vielleicht auch sowas ist, was im Hintergrund mitspielt, dass man vermittelt. Weil Elif, du hast so gut zugehört und dann immer Punkte aufgenommen und sie irgendwo hingeführt. Ich hatte das Gefühl, aber es ist nicht reine Rhetorik. Also klar ist im Hintergrund auch eine Redakteurin, die dann winkt, wenn das zu abseitig wird und so.
Kommt wieder zurück.
Ja. Was macht ihr da? Was, wir unterhalten uns. Aber ja, da ist ja auch eine Überzeugung dahinter, warum man diesen Job macht, was man darin wichtig findet, wie man zuhört. Ja, und deswegen hatte ich gehofft, dass wir ein bisschen über Mitte und das Moderate sprechen können.
Ich finde das ein sehr schönes Thema. Also ich mache das auch wirklich sehr gerne. Und als du gesagt hast, dass sich das Thema interessiert oder als ihr da gesagt habt, wir würden das gerne machen, habe ich mich auch wirklich drüber gefreut, weil ich finde, das ist sehr facettenreich. Und das mit der Mitte hat mich, also habe ich das noch nicht gesehen, dass man von der Mitte ausgehen kann. Und ich dachte gerade, als du das so beschrieben hast, dann hat man auch mehr Spielraum. Also wenn ich nicht irgendwo an der Extremen bin, dann kann ich mich ja viel besser bewegen.
Stimmt, ja.
Und kann auch vielleicht mehr Dinge versuchen zu erkennen. Deswegen finde ich das ein gutes Bild. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ich habe tatsächlich erstmal die Frage, wie du zum Moderieren gekommen bist. Also es ist ja, ne, als Journalistin kann man ja verschiedene Funktionen einnehmen. Und das Moderieren ist etwas, das sich viele Menschen wünschen. Da geht es aber in aller Regel darum, eine eigene Präsenz, so, ne? Das muss man, glaube ich, auch haben. Ich glaube, ohne den Wunsch nach eigener Präsenz kann man nicht gut in der Öffentlichkeit stehen. Auf der anderen Seite muss er auch ein Interesse daran sein, eben ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und da würde ich gerne wissen, wie hat sich das bei dir entwickelt? Oder war das schon immer da?
Also ich habe auf dem Weg hierher habe ich mir auch Gedanken gemacht und dachte auch dann tatsächlich darüber nach. Und ich hatte immer Lust, Radio zu machen. Also Radio fand ich immer super. So. Und bin eigentlich auch so von Stunde eins, ich habe ein bisschen was geschrieben für eine Zeitung und dann habe ich irgendwann das Radio entdeckt und dachte dann, da will ich einfach auch viel erzählen und ich möchte gerne aber ins Gespräch kommen und auch vermitteln tatsächlich. Also um da nochmal diese Mitte da nochmal aufzugreifen. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel in meinem eigenen Umfeld, im familiären bin, ich bin in einer türkischen Familie aufgewachsen und ich hatte immer das Gefühl, ich muss immer viel vermitteln. Also ich muss immer Leuten erzählen, erklären, wie ist das denn bei euch? Dann erkläre ich, wie ist das denn bei uns? Dann frage ich, wie ist das denn bei euch? Und ich hatte immer das Gefühl, ich kann es auch erklären. Ich kann auch Worte, Bilder finden, damit Leute irgendwie mitkommen. So. Und ich glaube, das ist so ein Grundimpuls gewesen, dass ich gedacht habe, ich finde, das ist vielleicht eine Kompetenz oder eine Fähigkeit, die ich irgendwie ja lernen will und machen möchte. So, das war, glaube ich, so der innere Impuls. Und ansonsten, ja, also ich mochte auch gerne am Mikrofon sein. So. Und ein Stück weit, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also man hat ja auch so ein bisschen, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann, wenn ich in der Sendung bin, also bei WDR5 zum Beispiel, kann ich innerhalb dieser Sendung versuchen, etwas wirklich gut zu machen, was auch immer dann gut ist. Und man ist ein kleines, oder ich bin ein kleines bisschen besser, als ich vielleicht in real bin. Also ich, nicht, dass ich jetzt toller sein will, aber vielleicht mal pointierter, nicht so ausgefranst, sondern fokussierter und so. Und das macht schon auch, das macht was aus. Das finde ich sehr schön, das macht mir Spaß.
Das würde dich auch als Dozentin qualifizieren. Ich bin da immer so die beste Version meiner selbst für 90 Minuten und danach bin ich wieder nur ich.
Genau so.
Ich merke das immer an Vorgesprächen. Also ich führe ja Vorgespräche, bevor ich moderiere. Also ich mache gerade eben viele Fachmoderationen, Panelmoderationen. Das heißt, ich führe sehr viele Vorgespräche. Und was ich merke, ist, dass in den Vorgesprächen meandern wir so. Ne, dann können 1000 Themen auftauchen und dann gucke ich, wo haben wir Gemeinsamkeiten mit den jeweiligen Panel-Teilnehmenden und so. Wir kommen auch häufig mal auf Fußball zu sprechen. Das hat mit historisch-politischer Bildung im Vordergrund erstmal gar nichts zu tun, aber es verbindet eben erstmal ganz gut. Und dann merke ich aber, wie es mir dann am Ende trotzdem gelingt, wenn ich all diese Informationen habe, einen Fokus zu finden und im Gespräch das relativ fokussiert vorzutragen, was mir im Vorgespräch wirklich gar nicht gelingt. Da bin ich so, bin ich ganz breit, ne? Da möchte ich ausloten und so. Und dann fürs Publikum, fürs Vermitteln versuche ich es dann aber schon wieder irgendwie enger zu machen. Was ich halt sehr früh gemerkt habe, ist, ich finde Radio auch super. Ich liebe Radio, ich liebe das Vermitteln über Stimme, ich liebe das Arbeiten mit meiner Stimme. Aber 2,30 sind mir immer zu wenig gewesen, um komplexe Zusammenhänge zu erklären. Also ich hatte häufig das Gefühl, das, was ich hier mache oder die Anforderung, die gestellt wird an 2:30, die bringt uns alle nicht weiter. Da kann ich was darstellen, aber ich kann überhaupt nicht erklären, ich kann keine Hintergründe vermitteln, ich kann es keine Komplexität vermitteln, die ja nun mal da ist. Also klar müssen wir die auch reduzieren, aber auch in 5 Minuten können viele Themen gar nicht so komplex ausgearbeitet werden, wie sie eigentlich sind. Und dann habe ich eben Podcasts für mich entdeckt und finde, Podcasts sind halt super, um genau das zu tun, also zu vermitteln, auszuloten, denken zu sprechen oder sprechen zu denken, so, und das mochte ich halt total gerne. Ich kann aber auch tatsächlich andocken an das, was du gesagt hast mit dem Vermitteln, weil ich auch aus so einem erklärungsbedürftigen Familienkontext komme, nicht weil es da einen kulturellen Unterschied gibt, sondern einen Generationenunterschied. Mein Vater war halt sehr alt und mein Vater war Musiker, also so ein komischer Typ. So. Und dann bin ich in diesem Familienkontext groß geworden und ich hatte mal das große Bedürfnis zu verstehen. Mhm. Also ich wollte mal verstehen, was passiert denn da, und habe mich sehr interessiert für so, warum handeln Menschen, wie sie handeln, warum tun die das, warum sind Menschen zum Beispiel auch verletzend. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich, glaube ich, auch Journalistin geworden bin. Ich will einfach verstehen und das, was ich verstanden habe, das möchte ich gerne vermitteln.
Ja, voll. Ja, das finde ich auch. Also das ist auch, wir hatten, glaube ich, Rita, als du da warst, auch über das Tagesgespräch auch mal so kurz gesprochen, unsere Anrufersendung. Und da geht es ja auch wirklich gar nicht um mich und moderieren so in dem Sinne, sondern wir wollen ja wissen, was die Hörerinnen und Hörer erzählen wollen. Und da geht es ja komplett um, also auch in anderen Interviews natürlich, auch ums Verstehen. Aber ich finde da nochmal viel doller, weil wir haben dann ein bestimmtes Thema, und Leute sind dann aufgerufen, anzurufen und ihre Position zu erklären. Und ich finde das dann wirklich spannend, was sie dann auch sagen. Und das ist oft völlig unterschiedlich. Und ich hatte am Anfang, also ich mache das ja jetzt auch schon seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. Mhm. Und ich hatte am Anfang wirklich sehr viel Respekt vor dieser Sendung, weil ich gedacht habe, ich weiß nicht, wer da anruft. Was soll ich denn dann sagen? Und das hat sich aber dann relativ bald auch gelegt, weil ich einfach gedacht habe, mega, ich weiß ja gar nicht, wer anruft. Und das ist ja spannend, was die dann so sagen. Und das finde ich wirklich interessant. Und man hat zwar einen begrenzten Zeitraum, um ins Gespräch zu kommen, aber ich finde das auch so bemerkenswert aus deren Perspektive, wenn Leute, also man muss ja einen bestimmten Impuls spüren, um anzurufen. Mhm. Und auch wenn ich mir selber überlege, okay, was muss mich irgendwie umtreiben, damit ich irgendwo anrufe, im Radio, in der Öffentlichkeit. Das heißt, ich muss irgendwie eine starke Emotion haben oder ich habe eine These gehört, die mich besonders bewegt auf eine Weise. Und das in diesen Gesprächen auch noch mitzukriegen und nicht einfach nur quasi die Meinung einfach abzufangen, sondern versuchen zu verstehen, warum die Person jetzt so bewegt ist von diesem Thema. Das finde ich wirklich interessant. Und weil man da auch einfach viele Begegnungen hat, die man vielleicht einfach durch seinen eigenen Lebensumkreiszirkel dann gar nicht so hat. Das finde ich total gut. Also deswegen dieses Verstehen wollen, das finde ich auch wirklich, wirklich besonders.
Ich durfte auch schon Gast sein im Tagesgespräch und fand es wirklich herausfordernd auch, weil natürlich zum Teil auch dann Thesen in den Raum gestellt werden, die nicht Hand und Fuß haben. Und das ist halt herausfordernd, die zu kontern on air, weil das ist was anderes, ob ich öffentlich jemandem widerspreche oder im Privaten. Das heißt, so mit den Menschen zu sprechen, dass sie sich nicht angegriffen fühlen und man aber trotzdem klar macht, da ist jetzt vielleicht, müssen wir da nochmal drüber nachdenken, vielleicht ist das noch nicht so ganz das, ne, was so der Wahrheit entspricht oder so. Das finde ich eine ganz große Kunst, also da habe ich riesen Respekt vor.
Ja, ich habe auch, also ich bin immer sehr, sehr dankbar, wir haben oft wirklich tolle, tolle Gäste, also so wie du, die auf ihrem Gebiet eine große Expertise haben und dann das auch gut einordnen können. Ich glaube, es geht gar nicht immer nur um Widerspruch, weil oft kommen ja auch dann Fragen und also ich finde tatsächlich das Gespräch dann eine gute Möglichkeit, also weil alle wagen sich ja so ein Stück weit aus ihrer Komfortzone raus. Also öffentlich zu sagen, ich finde das so und so, ist manchmal auch wirklich schräg. Und das muss man auch irgendwie wollen. So.
Naja, man kann sich nicht erklären in der kurzen Zeit. Ja. Ne? Also ich kann ja gar nicht erklären, wer ich bin, aus welchem Impetus rufe ich an. Das ist ja auch eine Kunst und das mache ich ja häufig in sozialen Netzwerken. Da darf ich dann moderieren. Und ich finde es eine große Kunst zu gucken, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Mit einer Person, die wenige Worte äußert oder die einfach ungefiltert erstmal Emotion in Worte kippt. Ne? Das hast du ja im Netz ganz häufig. Und dann versuchen, irgendwie sachlich, inhaltlich damit umzugehen. Also mir wird dann gerne Arroganz unterstellt.
Aber zu Recht.
Stimmt. Im schriftlichen Dialog meinst du?
Genau.
Dann?
Ja.
Aber das finde ich auch nochmal sehr herausfordernd, so in ein paar Worten dann geschrieben. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich in ein paar geschriebenen Worten so widerspruchsfrei äußern könnte. Also das, ich finde das extrem schwer.
Als Philosophin völlig unmöglich.
Warte, ich habe hier eine Dissertation.
Nehmen Sie dieses Pamphlet von 432 Seiten.
Ich habe alles darum gesagt.
Genau. Ich finde das so spannend. Ich könnte euch ewig zuhören. Es ist irgendwie nett, dass ich mit am Tisch sitze. Aber ihr braucht mich nicht.
Doch, doch.
Bitte, bitte. Ich mache mal einen Input. Ich finde es wirklich spannend, weil ihr so Punkte ansprecht, die ich aus der anderen Richtung kommend auch gesehen habe. Zum Beispiel, dass ihr das Moderieren als was Aktives versteht. Weil lange in der Tradition der Philosophie, auch der Religion und anderer kultureller Felder, die Mäßigung eher was Passives war.
Was heißt
also,
das?
Also, dass man das nicht aktiv angegangen hat, sondern dass man gemäßigt wurde von außen. Mhm. Zum Beispiel, und das ist ja durchaus kritisch, die eigenen Leidenschaften einzuhegen. Mhm. Wobei ihr das auch gesagt habt, es ist nötig für ein gutes Gespräch. Das ist ja eine Form, sich selbst auch zu balancieren. Balance ist auch sowas, was mit Mitte zu tun hat. Und sich selbst zu regulieren kann aber ein Anspruch sein, mit der Vernunft über den ganzen Rest zu herrschen und den nicht zutage treten zu lassen. Das kann nötig sein, aber es ist eben eine Form, auch Herrschaft auszuüben. Und die macht denjenigen, dem man das abverlangt, eben eher passiv. Und das Zweite ist politisch, das haben wir so gestreift,
ja,
aber
noch.
Es ist ja schon so, ja, es ist ja schon so, dass auch, und ich nehme an, das wäre meine Angst gewesen, wenn jemand anruft und eine extreme Position äußert. Mhm. So, wie geht man jetzt damit um? Weil das Äußern von Extremen Demokratie theoretisch ja drin sein muss. Also der Rechtsstaat gilt halt auch für die, die ihn leugnen. Aber gleichzeitig ist es ja auch eine Weise, zur Mäßigung aufzurufen, wenn wir das nicht zulassen. Die ist legitim, aber in der Geschichte war es eben auch lange so, dass Mäßigung bedeutete, bleib du mal in deinem Stand. Hab man nicht zu viele Ansprüche, geh mal nicht auf die Straße. Da sind Menschen ja gar nicht auf die Idee gekommen, das zu tun, weil dieses Bewusstsein dafür, dass das Politische aktiv sein kann, gar nicht da war. Das heißt, ich habe in Literatur aus den 90ern, die sehr erhellend war, ganz häufig die These gefunden, dass es irgendwie out ist. Mäßigung ist jetzt out, jetzt kommen andere Sachen dran. Also kulturpessimistisch gesprochen, dass das out ist. Das haben die AutorInnen sich so nicht gewünscht, aber das war so der Zeitbefund.
Also gesellschaftlich ist das gemeint? Ja. Also, dass man sich jetzt nicht mäßigt, sondern
ja, gesellschaftspolitisch.
Die Mistgabel in die Hand nimmt.
Ja, einerseits so, aber andererseits auch, dass der Kapitalismus natürlich was ist, was nicht zur Mäßigung aufruft.
Mhm.
Und diese ganzen falsch verstandenen Empowerment-Botschaften und Regalmeter, die so an Selbstoptimierung andocken, auch nicht. Du sollst ja das Beste rausholen und Ansprüche formulieren und an dich selbst und an die anderen und so weiter. Und dass diese Tugend der Mäßigung und des Moderaten vielleicht jetzt nicht dran ist, war ein Befund. Und ich glaube aber, dass man dabei übersieht, das tun die Texte nicht. Ich mache das jetzt einfacher, die Texte sind so schlau, dass sie das thematisieren, dass man dabei übersieht, dass das vor allen Dingen die passivische Form der Mäßigung angeht. Die ist wirklich out. Wir wollen nicht mehr über Menschen in der Weise bestimmen. Was heißt wir? Ne? Wer ist dieses Wir? Aber das ist ein Stück abgelöst, diese Idee davon, dass wir beteiligen sollten, dass diejenigen, die betroffen sind, und betroffen ist man schon, wenn man in der Situation steht, da muss man keinen dolles Mandat haben oder so, beteiligt werden sollten an der Entscheidungsfindung, aber aktiv. Und dass ihr das Moderieren als was Aktives versteht, ist vielleicht auch ein Signum dafür, dass diese Mäßigung zu suchen, die Mitte zu suchen, etwas ist, was man ins Handeln bringen muss. Das passiert nicht von außen. Gibt es auch, dass es Vorgaben gibt vom Arbeitgeber, vom Träger, vom Staat, was man sonst nicht zu sagen hat. Oder auch ungeschriebene Gesetze, was man alles so nicht tun sollte. Aber eigentlich ist es ein sehr aktives Geschehen, die Mitte zu suchen im Gespräch.
Ich habe gerade an der Stelle aufgehört mit dem Thema Macht.
Mhm.
Also ich glaube, es wäre auch, man würde sich in die Tasche lügen, wenn man sagen würde, als Moderatorin oder als Moderator hätte man keine Macht.
Mhm.
Also ich habe natürlich die Macht. Also und es ist, ich versuche das immer auf Augenhöhe zu halten vom Gespräch her, aber natürlich sage ich irgendwann so, jetzt ist genug, jetzt kommt der Nächste dran und das ist eine Form von Macht,
klar.
So, das ist die auch. Die hat aber einen Rahmen, also ich habe einmal die Sendezeit, ich habe einmal ein Thema und da sitzen ja auch, da gibt es ja nicht nur diesen einen Hörer, die Hörerin, sondern da sind ja ganz viele Leute idealerweise, die am Radio sitzen und zuhören und für die habe ich ja auch eine Aufgabe.
Mhm.
Und die werden vielleicht enttäuscht, wenn ich jetzt mit diesem einen Hörer, mit dieser einen Hörerin irgendwie die ganze Stunde lang verbringen würde. Obwohl ich das vielleicht manchmal machen möchte. Aber so, deswegen, also die Macht habe ich dann auch. Und das mit dem, was Menschen sagen. Also ich muss sagen, ich habe selten Leute in den Gesprächen gehabt, an die ich mich erinnere, die irgendwie grenzüberschreitend waren.
Mhm.
Also ich glaube, oft gibt es da schon so ein Gefühl dafür, was geht, was nicht geht bei denjenigen, die anrufen. Und es gibt einfach einen Rahmen, es gibt einen Programmauftrag. Wir sitzen auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es gibt Dinge, die gehen halt nicht. Und was schon mal passiert ist, dass, also zum Thema, ne, warum ruft jemand an, dann habe ich vielleicht einen Gast, meine Gästin, die jemanden provoziert.
Mhm.
Und die dann anrufen und sagen, also das ist ja völlig unmöglich und dann anfangen, unverschämt zu werden.
Mhm.
Oder wir sprechen über ein politisches Thema und dann regt sich jemand über einen Politiker, eine Politikerin maßlos auf. Und da sage ich schon, das geht jetzt nicht. Also vor allen Dingen, weil es ist ja ein Gespräch und es entbehrt ja jeder Grundlage, wenn man anfängt, Teilnehmer anzupöbeln.
Mhm.
Und dann funktioniert es halt nicht. Und dann ist es auch vielleicht nicht irgendwie demokratiefeindlich, was geäußert wurde, aber es ist halt maßlos.
Ja.
Und dann muss ich halt auch sagen, das finde ich nicht okay, dann gebe ich mal einen zarten Hinweis und entweder funktioniert das dann oder es funktioniert nicht und dann sagen wir, okay, dann ist der Punkt angekommen, vielen Dank. So.
Was ich ja total spannend finde, ist, dass du zwar Macht thematisierst, aber subkutan ja auch noch zwei andere Themen mit thematisierst, nämlich Verantwortungsbewusstsein und aber auch ein moralisches Bewusstsein, also ein Bewusstsein von Respekt, von Wertschätzung, von wie gehen wir miteinander um. Also die Rahmen sind ja nicht nur äußerlich gesetzt, sondern du bringst auch sozusagen ein Wertegerüst mit, das deine Gespräche gestalten soll, ne? Und mit dem wir Gespräche gestalten können. Und das heißt, ich finde Macht an sich überhaupt nicht schlimm, aber Machtbewusstsein zu haben ist eins und Verantwortungsbewusstsein zu haben ist das andere. Und das ist was, was man, glaube ich, aktiv einbringt. Das ist nichts, was vorgegeben ist. Ne? Das sind Leitlinien, die du entweder entwickelt hast oder aus dir selber heraus, ne, die so intrinsisch motiviert mit da reinspielen. Deswegen würde ich das gar nicht, glaube ich, nur auf Macht fokussieren. Und ich glaube, das ist dann das, was dann zur Mäßigung führt. Also, dass du dieses Wertegerüst hast und sagst, okay, das ist mein Rahmen, daran möchte ich mich halten, das soll mich anleiten, also auch persönlich. Und damit leitet es natürlich auch deine Gespräche an. Das hat ja Einfluss darauf.
Ich wollte nur mal hinzufügen, also das ist tatsächlich etwas, was innerhalb der Redaktion, also innerhalb unseres Teams auch besprochen wird. Also es ist nicht so, dass ich das selber irgendwann überlegt habe, dass das gut wäre, sondern wir haben wirklich, wir haben viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die mit denen wir, nach jeder Sendung gibt es ein Feedback. Wir sitzen nach jeder Sendung zusammen und dann wird darüber gesprochen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und dann ist das auch nicht immer nur freundlich. Also es wird wirklich geguckt, wie kann das irgendwie auch besser werden. Und wir reden immer über unsere Hörerinnen und Hörer und gucken, wie ist jeder zur Geltung gekommen. Dann gibt es manchmal ein Feedback, oder bist du aber sehr schnell jemandem ins Wort gefallen. Oder Mensch, jetzt irgendwie um 12:53 oder 58 jemanden draufzunehmen, der aber noch eine Riesengeschichte hat, das war jetzt irgendwie unfair, der konnte das ja gar nicht zu Ende erzählen, die konnte das nicht erzählen. So, und das sind schon so Sachen, da gibt es ein großes Bewusstsein. Also uns ist, glaube ich, schon wirklich sehr klar, dass das ein tolles Fenster irgendwie zur Welt ist und dass man da, wie du sagst, verantwortungsvoll damit irgendwie umgehen muss. Also das ist nur so, weil mir das wichtig ist, das ist ja keine Einzelleistung da an dem.
Ja, das sehe ich tatsächlich auch so, ja. Und finde auch gut, dass du es gerade ansprichst, weil es auch einfach wichtig ist, ich höre ja von vielen Leuten, ne, wir sind ja alle unkritisierbar und so, und dann denke ich immer so, seid einmal in diesen Redaktionssitzungen, ja, und erlebt mal, wie wir miteinander ins Gericht gehen, ja, wenn die Mikros aus sind. Also es ist schon so, dass JournalistInnen untereinander wirklich richtig hart sein können. Auch da hat sich über die Jahre zum Glück auch eine bessere Diskussionskultur entwickelt. Auch das musste man, ja, du machst gerade ein Gesicht, das mir zeigt, du weißt, wovon ich rede.
Ja, genau, also die Bandbreite ist groß.
Genau. Vielleicht solltet ihr das Mikro dabei mal anlassen. Das beugt der Kritik vor, man sei nicht kritikfähig. Ja,
und wir holen uns auch externe Kritiker übrigens auch rein. Also wir holen auch einfach Menschen aus dem Umfeld oder Leute, die ein Praktikum gerade machen oder aus anderen Abteilungen oder so. Oder Leute, die völlig fern sind vom WDR jetzt in dem Falle.
Ja, HörerInnenbefragungen.
Genau, und das, ja, ne? Genau, das nochmal in einem anderen, also ich meinte jetzt quasi in dem Redaktionsfeedback, dass dann wirklich einzelne Personen kommen, aber dann gibt's nochmal diesen Riesenbereich mit Hörerbefragungen und HörerInnenbefragungen, ja.
Genau. Aber Rita, was du gesagt hast zur Mäßigung, hatte ich natürlich direkt
abgekommen vom Thema.
Nein, wir sind mittendrin.
Okay. Ich hatte zwei Gedanken, deswegen wollte ich den erst formulieren und dann den anderen. Das Interessante an dem Postulat der Mäßigung ist ja auch immer eine Frage der Macht. Ich habe direkt feministische Gedanken dazu.
Was?
Ja, es tut mir leid.
Ich bin entsetzt.
Ja, Entschuldigung. Geschlechtsbedingt.
Also, ich finde ja interessant, wer fordert wen zur Mäßigung auf? Ja. Also von wo kommt das? Da ist ja ein Machtgefälle drin, so, ne? Also wer soll sich optimieren, wer soll sich mäßigen und aus welchem Zweck? Und was ja gut ist theoretisch, ist, dass diese Forderung zur Mäßigung an Frauen und Mädchen, dass man da sagt, sorry, ist jetzt nicht mehr dran. Ja, also wir haben uns jetzt hier tausende von Jahren gemäßigt, jetzt ist mal Ruhe im Karton, jetzt gehen wir mal nach vorne und sind auch selbstbewusst bei dem, was wir tun, was schwer genug ist. Und dann zu überlegen, wer muss sich eigentlich mäßigen? Wo fordern wir Mäßigung ein? Und ich bin total dabei zu sagen, dass wir im öffentlichen Diskurs Mäßigung brauchen. Mhm. Ja, wir brauchen eine Rückkehr zum Inhaltlichen, wir brauchen eine Rückkehr zum, also wir müssen uns fokussieren auf das, was wir wirklich an Problemen haben und wie wir diese Probleme lösen wollen. Weg von diesem, wer am lautesten schreit, bekommt am meisten Macht. So, das ist unglaublich schwierig. Und die Leute, die sich mäßigen, sind auch meistens die Stimmen, die eh schon marginalisiert sind. Und dann finde ich es irgendwie falsch zu sagen, wir brauchen hier eine Mäßigung. Was ich finde, grundsätzlich können alle für sich selber gucken. ne, ob es Möglichkeiten zur Mäßigung gibt. Und das Interessante ist ja auch, was ist denn radikal eigentlich? Also was wird als radikal verstanden? Feminismus wird ja grundsätzlich als radikal verstanden, auch wenn er nicht radikal feministisch ist. Auch da muss man ja sagen, Moment mal, vielleicht müssen wir hier erstmal darüber sprechen, wie wir Radikalität formulieren, wer Macht hat, wer fordert, was gefordert wird, von wem und so, und in welche Richtung das geht. Und deswegen glaube ich, kann ich überhaupt nicht mitgehen, sagen, okay, wir brauchen pauschal Mäßigung. Also wir brauchen Stimmen, die tatsächlich nach vorne gehen, die sich nicht mehr mäßigen, sondern die in den Diskurs eintreten, weil ihre Stimmen wichtig sind und es wichtig ist, diese Menschen zu hören. Und wir brauchen aber eine Mäßigung auf der Seite, die ständig präsent ist, die ständig laut ist und die nicht zuhören kann.
Ich würde sogar noch eine Ebene abstrakter ziehen und sagen, klar müssen wir darüber reden, welche Art von Mäßigung und wer Autorschaft, Mandat und so weiter hat. Wir sollten auch und vor allen Dingen fragen, an welchem Maß die Mäßigung bemessen wird. Mhm. Wir haben kaum gute Maßstäbe, um auch den Punkt, den ihr vorher angesprochen habt, nämlich den der Macht, gut zu kalibrieren. Wir müssen ja erstmal rausfinden, nach welchen Kriterien wir entscheiden, wer sich zu mäßigen hat und wer nicht und was Maß denn bedeutet. Mhm. Die Maßstäbe
Woran
und die
messen
Mitte.
Wir? Ja.
Weil die Mitte ist sehr verführerisch, finde ich. Also das ist halt total naheliegend und manche Texte machen auch einfach 5 Seiten lang einen kulturanthropologischen Abriss darüber, wo überall Mitte vorkommt. Im Religiösen, wo Altäre in der Mitte aufgestellt werden oder so eine Rundform vorkommen. Im Kulturellen, wo die Mitte zwischen den Tugenden gesucht wird. Im Architektonischen, wenn Häuser so gebaut werden oder Städte vom Zentrum aus. Im Individuellen haben wir irgendwie mittelmäßig zu sein und vor allen Dingen halt auch politisch Mittelstand. Und diese Dinge, dieses Bild der Mitte ist total verführerisch, auch ästhetisch übrigens, weil ne, das macht dann so Symmetrien und das entspricht unserem Geist so hübsch. Aber es ist eben genau das, es ist verführerisch, es ist da, aber wir müssen es, glaube ich, daraufhin prüfen, was die Maßstäbe der Mitte sind.
Ich würde eine Frage stellen wollen, ist die Mitte nicht... Also das, was ich anfangs gemeint habe mit dem, wenn ich in der Mitte bin, habe ich mehr Bewegungsfreiheit. Mhm. Also dass das ein Ort ist, wo ich hingehen kann und dann kann ich aber auch mir die Spitzen angucken oder auch also in alle Richtungen von der Mitte aus betrachtet. Und ich brauche ja einen Ort, um zu gucken. Also jetzt mal so ganz beispielhaft, wenn wir jetzt über das Thema soziale Systeme jetzt sprechen und da drüber diskutiert wird, welche Leute sich nicht an die Regeln beim Bürgergeld halten zum Beispiel. Dann reden wir zum Beispiel über eine wirklich kleine Gruppe an Leuten und das ist die Spitze. Mhm. Und das verstehe ich. Aber ich muss deutlich machen, dass das nicht die Mitte ist.
Ja.
Und ich finde an solchen Sachen, also sich an den Extremen aufzuhalten und die Diskussion permanent an dieser Spitze wund zu reiben, bis keiner mehr Bock hat, drüber zu sprechen und bis alle irgendwie denken, aha, ist das vielleicht doch die Mitte? Und wir befinden uns aber eigentlich in der Spitze vom Ausschlag. Mhm. Das macht eine Gesellschaft mürbe und kaputt. Mhm. Und das entdecke ich in ganz vielen Bereichen. Und dann wird auch eine Diskussion unmöglich, weil es keinen Bewegungsraum mehr gibt, keinen Spielraum mehr. Und dann würde ich mir wünschen, dass man einfach mal nochmal sagt, okay, wo ist denn der runde Altar in der Mitte? Lass uns nochmal kurz dahin gucken. Und wo sind wir denn hier eigentlich?
Aber genau das meine ich. Man müsste diesen Raum erstmal neu vermessen, damit sichtbar wird, wo sind die Peripherien und wo ist das Zentrum. Ich behaupte nicht, dass es kein Zentrum gibt, nur immer davon ausgehend zu argumentieren, es gäbe ein Zentrum und es gäbe Peripherien, ist ja auch schon eine Voraussetzung. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich das anzuschauen, wie der Raum vermessen ist. Manchmal ist der auch eher so 3D als 2D. Manchmal ist der auch nicht axial, obwohl wir das behaupten. Mhm. Wir reden ja in Schichten und was ist oben und was ist unten und
das
was ist
richtig,
rechts und was ist links. Und man kommt damit relativ weit, aber manchmal denke ich, es wäre gut, das mal zu dynamisieren und zu fragen, wie bewegt sich dieser Raum.
Das ist aber sehr anspruchsvoll.
Ja, ja, klar, es ist schwieriger, dann die Position zu beziehen. Aber erst dann ergibt es ja Sinn, sich zu fragen, wo man stehen möchte und ob man da hingelangen kann und wer da hingelangen kann und wer keine Chance hat, zu diesem Punkt zu kommen.
Und es ist natürlich auch interessant anzunehmen, es gäbe eine objektive Mitte, ne? Also wenn wir uns hier…
Ja, das macht ja kaum noch. Also das machen Menschen aber nicht die, die hier am Tisch sitzen.
Naja, aber wenn wir uns alle angucken, ne? Also meine Mitte, da wo ich mich wohlfühle, ist nicht nur…
Dein Bauchnabel.
Ja, genau. Ja. Ist nicht notwendig deine oder deine Mitte so. Also von daher ist es ja schon spannend zu überlegen, okay… Ne, von welcher Mitte reden wir eigentlich und müssen wir uns nicht erstmal überhaupt positionieren? Also müssen wir nicht irgendwie eine Form von Position beziehen, zu sagen, okay, was sind denn meine Werte, aus welchem Wertegerüst spreche ich, damit wir von da aus losgehen können? Das erlebe ich in total vielen Diskussionen, da werden dann Unterstellungen gemacht, wenn man bestimmte Missstände anspricht, die wirklich, also wo man annehmen kann, dass sie dem Gegenüber überhaupt nicht entsprechen, dass es überhaupt nicht die Intention des Gesprächs ist, um dann irgendwas zu verschieben oder von sich selber wegzuholen. Mhm. Und das finde ich halt ganz interessant. Wie bleibt man auch in solchen, also da, wo es zerrt, ne? Mhm. Wie bleib ich da eigentlich so balanciert, dass ich auch damit umgehen kann, dass was zerrt und dann auch vielleicht nur mich bewegen kann? Also ich muss ja auch eine gewisse Flexibilität haben. Die Mitte ist ja auch kein…
Ist eine schwankende Mitte.
Nee. Genau, das, du hast ja auch gesagt, ne? Ich kann von da aus, kann ich mich bewegen, aber ich werde mich auch bewegen, je nachdem auch, wie die Umstände sind. Also es ist ja auch nicht so, dass es so rein zementiert ist und ich überhaupt…
Absolut, ja.
Das wäre ja Quatsch.
Nein, das funktioniert natürlich nicht. Also ich glaube auch nicht, ich glaube, man hat anders. Ich glaube, es ist immer gut, also das ist ja auch ein Thema von dir, zu gucken, so… Was sind eigentlich meine Bilder im Kopf? Was ist meine Position? Und wenn ich das bestimmt habe, dann kann ich auch ein Gespräch, wenn ich jetzt nochmal auf das Moderieren komme, kann ich auch ein Gespräch führen. Also wir haben in unseren Sendungen so unterschiedliche Themen, von der Wärmepumpe bis zur Abtreibung. So. Mhm. Und da hat jeder irgendwie eine Meinung, irgendeine Haltung, irgendeine Position. Und ich muss mir klar machen, in Anführungszeichen, aus welchem Stall ich komme. So. Ja. Und dann kann ich überlegen, wie soll denn das Gespräch eigentlich sein? Was ist denn das jetzt das Relevante? Worüber wollen wir denn jetzt eigentlich gerade sprechen? Und dann ist die zweite Frage auch, aus welchem Stall kommt mein Gegenüber eigentlich? Mhm. Also Bernard Pörksen hat ja jetzt aktuell dieses Buch mit dem Zuhören. Der Titel fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Und mit Ohr.
Ich gucke noch mal nach, wie das gleich heißt. Auf jeden Fall hatte ich ihn im Interview gehört und er hatte so auch die Frage so schön pointiert gestellt und meinte, in welcher Welt ist dieses Argument denn schön? Ja. Ja, ja. Und das fand ich wirklich hilfreich. Und ich nehme das manchmal in auch so Gespräche auch mit, weil ich merke auch selber an mir, jetzt eher im privaten Kontext, wenn ich in Diskussionen mich verstricke, dass ich dann gleich, während die andere spricht, dass ich dann denke, so okay, und da sehe ich aber einen Widerspruch, da gehe ich jetzt gleich rein, weil ich habe ja dieses Argument und dann sage ich das. Und ich merke dann, dieses Gespräch veräppt aber vielleicht dann irgendwann, weil vielleicht jemand da ist, der vielleicht dann keine Lust mehr hat oder nicht redegewandt ist, so whatever. Und das ist so doof. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Spitze. Und da will ich auch nicht hin. Ich will, dass Gespräche fruchtbar sind. Mhm. Und dann muss ich auch anders zuhören und fragen, woher, in welcher Welt ist dieses Argument eigentlich schön? So. Und dann kommt man vielleicht auch weiter.
Ich habe gerade überlegt, ob man die Frage nicht schon stellen müsste beim Einladen der Gäste. Also man weiß ja
klar,
häufig,
natürlich, das kommt,
ne, welche Positionen natürlich die einnehmen. Und das Dauerthema in sozialen Netzwerken sind unsere Polit-Talkshows in den Öffentlich-Rechtlichen zur Primetime oder am späten Abend. Und da wird genau das im Prinzip kritisiert, ne, dass da Menschen mit extremen Positionen sitzen und es eben nicht um Erkenntnisgewinn geht, sondern es geht eigentlich nur darum, die Plattform zu nutzen, um seine eigenen Positionen nach außen zu bringen. Und es gibt überhaupt kein, also es finden gar keine Gespräche statt. Es wird Gespräch simuliert, das aber nicht da ist. Und da finde ich auch tatsächlich, und das ist vielleicht sehr wohlfeil, Menschen zu kritisieren, die an der Position und mit der Öffentlichkeit den Job eines Moderators, einer Moderatorin übernehmen wollen. Aber da finde ich, machen wir gerade keinen guten Job.
Ich sag mir, wir und man die anderen.
Klar, wegen der Arroganz.
Ich darf ja nicht mitmachen, ja, auch das.
Schon klar. Inhalte überwinden.
Na, aber ich finde das Format finde ich auch total schwierig, weil es ist schon so, dass es so eine Gesprächssimulation ist. Und ich glaube, dass das viele ZuschauerInnen auch merken. Mhm. entweder bewusst oder unbewusst. Und ich glaube, es macht halt auch was mit einer Gesprächskultur. Also wenn ich das jeden Tag so erlebe, dann
ja, aber stellt euch mal vor, die würden ein echtes Gespräch führen. Die würden was Überraschendes sagen. Wie fertig würde uns das machen? Wenn da jemand tatsächlich ein Bekenntnis ablegen würde oder sagen würde, ich habe mich vertan, als ich vor 2 Wochen das und das gesagt habe, das war falsch. Ich muss da zurückrudern oder so. Also es passieren eben keine überraschenden Dinge und es stimmt, es verändert die ganze Gesprächskultur. An Hochschulen ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil natürlich etwas erwartet wird von den SprecherInnen-Positionen, von den Inhalten aber weniger. Die sind ja noch sehr frei. Also es ist schon so, dass ich was Überraschendes denken kann und das auch präsentieren kann und zur Diskussion stellen. Was ich an mir manchmal feststelle, weil ich diesen Wunsch der Versachlichung gut kenne, habt ihr das vielleicht auch, dass man sich so wünscht, man wäre mal außen. Man hätte so eine Außenposition. Ich habe das immer Diskurspolizei genannt mit so einem Hütchen. Dass man sagt, ja, warte, das ist ein ästhetisches Argument und kein erkenntnistheoretisches. Ja. Deswegen funktioniert das hier gerade nicht so gut.
Ja, Struktur. Also, dass man Struktur in so ein Gespräch reinbringt.
Ja. Das Problem ist aber ja, das Ordnen, das müsst ihr ja auch machen, ne? Das muss ich auch ständig machen. Da laufen einem die Pferde davon, wenn die Studierenden sprechen, denkt man, warte. Und dann muss man Ordnung und so Schleisen in den Urwald schlagen und so. Aber das ist ja schon auch eine sehr verführerische Art, Macht auszuüben. Mir gehen alle sind hinter mir. So, ich habe Riesenmobilisierungsmacht durch Argumente. Die sind nachher alle meiner Meinung, wenn ich meine Meinung würde äußern wollen. Ich versuche das natürlich nicht zu tun. Die kriegen es ja doch irgendwie mit. Aber es ist schon so, dass das Ordnen einerseits total wichtig ist, finde ich. Wenn man darauf verzichtet, ist es so ein Blabla aneinander vorbei oder es ist nur Sozialgeräusch, aber kein Gespräch, so ein Nebeneinander. Das heißt, es muss eine Ordnung geben. Aber was ihr benennt, ist auch ein Raum geben für Unordnung, glaube ich. Das finde ich schön, denn wenn man allzu sehr ordnet, sowohl das Gespräch als auch die eigenen Impulse, die man so hat, wenn man sich nur runterreguliert und nur ordnen will, dann gibt man die Macht auch nicht gut aus der Hand.
Ja, dann ist es ja so ein bisschen Theater. Ja. Also ich glaube, es ist Theater. Und was ich aber noch woran ich jetzt gerade nochmal denken musste, als du das mit dem Ordnen auch besprochen hast. Ich glaube, es wichtig ist, dass das eine Option ist.
Ja,
dass dieses Gespräch
mal eine Ordnung an.
Richtig, so. Mhm. Und das finde ich halt spannend. Und deswegen ist das Thema Perspektivenvielfalt auch so wichtig, damit man klar macht, das ist eine Möglichkeit, Dinge zu sehen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu sehen. Und in welcher Welt spielt dieses Argument denn eigentlich? Und das wissen deine Studierenden, dass das halt eine Möglichkeit ist. Und das ist das, was ich euch vermittle. Aber es gibt noch ganz viel drumherum. Und das finde ich einfach auch so wichtig. Und in den Talkshows kommt das halt nicht. Mhm. Dann gibt es halt immer nur so wie so eine Schubladenkiste irgendwie. Man zieht immer die eine Kiste raus und dann die andere und macht die wieder zu. Und
es gibt schon gute Gästinnen, und ich gendere hier sehr bewusst, die ordnend da eingreifen. Es sind häufig Frauen, die da versuchen, in den Diskurs zu gehen und versuchen, Ordnung zu schaffen und Raum und Kontextualisierung und. Das gibt bestimmt auch Männer, die das machen, aber in aller Regel erlebe ich das im Nachgang vor allen Dingen von Frauen. Also im Nachgang deshalb, weil ich es dann auch nicht komplett gucken kann. Ich kann das nicht, also ich habe das Gefühl, es wird die ganze Zeit geschrien, mich überemotionalisiert das und mich strengt das einfach unglaublich an, weil es schwierig ist, dahinter das Argument zu finden, häufig hinter dieser Emotionalisierung, die da stattfindet. Das ist mir zu viel und zu laut. Ich habe neulich einen Talk gehört von der Republika, den kann ich gerne verlinken. Der war mir zum Beispiel auch zu viel und zu laut. Ich habe ein Verständnis.
Vielen Dank für die Verlinkung. Waren zu viel und zu laut.
nein, aber das war ganz interessant, weil da bestimmte Stimmen sehr laut und sehr emotional geworden sind. Und die haben dann auch gesagt, naja, aber wir haben diese Räume sonst nicht. Wir müssen diese Räume haben, wir brauchen diese Dringlichkeit. Und die haben diese Dringlichkeit im Gespräch auch vermittelt. Es hat mich total gestresst, aber ich verstehe das natürlich.
War das Thema?
Das Thema war tatsächlich migrantische Stimmen in den Medien, weil gerade junge Medienschaffende immer noch nicht ausreichend repräsentiert sind in auch öffentlich-rechtlichen Medien oder dann nur in so Randprodukten, also wo sie dann, ne, Migra-Töchter bei Instagram zum Beispiel, ne, wo es dann wirklich um dieses Thema geht, dahin wird es dann so ausgelagert, aber eigentlich nicht komplett in den Diskurs mit eingelagert sind, ne? Oder Cosmo. Cosmo ist ein super Beispiel. Da finden tolle Sachen, super Journalismus statt, aber die finden halt nicht im Regelprogramm statt. Frau-TV ist auch so ein Ding. Frauenthemen werden ausgelagert. Ja, so, also wir haben bestimmte Themen und
Kinder Themen. Auch.
Kinder, die sind doch bei der Maus, muss doch reichen. Ja,
auch also demnächst jetzt wirklich. Dann weniger im Radio.
Ja, also so, naja, aber das sind tatsächlich so Sachen, ne? Und natürlich hat das eine Dringlichkeit, wenn junge Journalistinnen sagen, ich finde keinen Platz in den Medien, ich komme nicht vor und daraus eine Dringlichkeit formulieren. Natürlich hat das eine Dringlichkeit, wenn eine Journalistin, die investigativ zum Thema Rechtsextremismus sich beschäftigt, sagt, das Thema kommt nicht vor, es dringt nicht durch, das ist ein Problem. Gleichzeitig habe ich trotzdem das Gefühl, es stresst mich so sehr, dass es schwer ist, die Argumente rauszufiltern. Mhm. Und manchmal, glaube ich, muss man das aushalten.
Also, dass dich das stresst, meinst du?
Ja, dass uns etwas stresst. Also auch in der Moderation, glaube ich, muss man aushalten, dass Dinge stressen. Das heißt, Raum schaffen und Raum halten bei bestimmten Themen ist ja auch wichtig.
Ja, ich nicke und denke nach und überlege gerade, ich komme ja mehr aus der Praxis, Rita. Ich bin nicht so.
Ich auch, nur aus einer anderen.
Ich denke auch nur gerade laut
meine,
nach.
Meine
auch,
Theorien sind
für den
alle
Unsinn
Praxis.
Erzählen.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo so völlig, ja doch, klar, es gibt natürlich Situationen, in denen ich dann mich frage, ah, was muss ich jetzt sagen, was sagt die Person da jetzt gerade oder so. Das stimmt schon. Und das irgendwie auch auszuhalten, das würde ich auch sagen. Und also auch gerade bei den migrantischen Themen, also da bin ich auch sehr involviert, weil ich das auch gut kenne. Es ist wirklich, also diese Balance, gerade bei dem Thema zu halten, Gehör zu finden, nicht in der Schublade zu landen, Themen unterzubringen, die nicht als sonderbar gelten, sondern einfach Teil dieser Gesellschaft. Es ist ein Einwanderungsland. Es ist Realität. Wir können uns das nicht aussuchen. Es ist so. Und damit muss man sich auseinandersetzen und es auch einfach hinnehmen irgendwo ein Stück weit. So. Also es ist ja keine Option. Und das ich glaube, das ist so schwierig und es hat so viel Widerstand auch da. Und das ist manchmal schwierig auszuhalten auch tatsächlich, ja, finde ich auch.
Ja, man wird halt ungern angeschrien, ne? Also steht man an der Nordsee und denkt sich, schrei mich nicht so an, wenn es so laut ist. Aber es ist ja so, dass genau das der Punkt ist, wir müssen uns auch mal anschreien lassen und das aushalten, dass da jemand maßlos rumkackelt, weil er anders kein Gehör findet oder sie. Deswegen ist die Mäßigung an der Stelle wahrscheinlich auch nicht immer angebracht. Gleichzeitig bemerken wir, wenn wir das aushalten, auch eine Bevorzugung bestimmter Stile, sich zu äußern,
ja,
glaube ich. Wenn das vorgebracht wird, nicht mit 110 Dezibel, sondern mit weniger, ist schon mal angenehmer. Wenn es im Modus der Ratio vorgebracht wird, bevorzugen wir das. Das Apollinische ist immer noch hier bevorzugter als das Dionysische, das ist so. Und was wir dann zuschreiben, ne, zum Beispiel schwarzen Frauen, die seien ja so emotional und so laut und so aggressiv und so, das halten wir nicht gut aus, weil wir sind weiße Männer. Also
oder weiße Frauen.
Als Typus, nicht als Geschlecht. Das darf uns ja darauf hinweisen, dass wir eben diese bevorzugten Stile der Äußerung mitbefragen müssen. Und das war mein Punkt mit dem Maß. Wonach bemessen wir, was wie zu äußern ist? Nicht nur nach dem Inhalt, auch nach der Absicht, in der etwas geäußert wird. Da kann ich dann toleranter sein, obwohl ich das ganz schwer aushalte, wenn zum Beispiel jemand so ungeordnet vor sich hin labert im Seminar. Aber ich halte es besser aus, weil ich weiß, die Absicht ist, etwas auszudrücken und es gibt vielleicht wenig Hintergrund im abstrakten, theoretischen, weil das bisher im Leben keinen Raum hatte, aus guten Gründen, die ich nachvollziehen kann. Also halte ich es besser aus, weil ich weiß, es ist die Absicht dahinter, einen Punkt zu formulieren. Wenn ich die nicht mehr erkenne, dann mache ich so langsam abmoderierende Gesten zugunsten des Publikums. Aber dass ich einen bevorzugten Stil habe, in dem ich mich äußere, und auch bevorzugte Weisen der Äußerung, die ich gerne höre. Das darf ich mir ja ehrlich zugestehen, das ist schon so.
Ich habe es jetzt gerade wieder getan, du hast noch nicht zu Ende gesprochen und ich habe schon wieder eingeatmet.
Machen wir dauernd, ich unterbreche dauernd einfach. Das heißt aber, dass man sich gut versteht, finde ich, weil man dauernd irgendwo andocken will. Das ist ja eigentlich schön.
Nee, ich bin noch bei dem Schreien, ich weiß nicht, ich habe auch so ein Problem mit angeschrien werden. Ich glaube, ich mag das eigentlich auch nicht persönlich gerne. Also ich finde das schwierig. Aber was ich sagen will, ich glaube, mein Gegenüber muss ja nicht schreien, wenn mein Gegenüber das Gefühl hat, ich komme auch durch, ohne zu schreien. Ja. Und um nochmal auf diese Hörgesprächssituation zu kommen, dann gibt es vielleicht jemanden, der sehr aufgewühlt ist und emotional ist. Und wenn ich da zu früh unterbreche, dann werden die lauter, weil sie sagen, ich habe aber noch. Mhm. Und wenn ich es ein bisschen laufen lasse oder wenn ich sage, so, Sie sind nicht weg, Sie sind gleich nochmal dran. Lassen Sie nochmal Nora was sagen, so. Und dann gebe ich nochmal die Chance zu sagen, so, und sagen Sie nochmal was, wie finden Sie das denn? Dann gibt das Raum ohne Geschrei. Und diesen Raum, also ich glaube, je mehr Raum wir zur Verfügung stellen und je mehr echte Begegnungen es einfach auch gibt, desto weniger gibt es auch, glaube ich, Geschrei. Und das ist eigentlich ein Symptom, dass nur noch Geschrei hilft, um irgendwo anzukommen.
Aber ich meine gar nicht Schrei, ich meine wirklich sehr emotionales Sprechen. Ne? Also es war nicht so Schrei, aber es war halt einfach sehr eindringlich und sehr dringlich so. Mhm. Und diese Dringlichkeit hat sich vermittelt und das macht natürlich Stress, weil es unter Druck setzt, wenn die ganze Zeit so eine Dringlichkeit vermittelt wird. Ne, weil ich eben gesagt habe, also in den Talkshows wird halt krass emotionalisiert. Das finde ich nicht gut. Auf der anderen Seite gibt es auch emotionale Gespräche, die finde ich dann schon angemessen tatsächlich aufgrund der Dringlichkeit, die sie ja auch haben. Also die bringen sich ja mit, nur weil ich dann gestresst bin, weil ich das eine Stunde anhöre und die ganze Zeit eine Handlungsaufforderung wahrnehme. Ne? Da sind wir beim Modell von Friedemann Schulz von Thun. So, auf welchem Ohr höre ich denn eigentlich zu? Auch da muss ich natürlich gucken. Und das muss ich ja auch ausgleichen in mir erstmal, wenn ich zum Beispiel am Gespräch teilnehmen will. Ich finde es auch nicht zwingend schlecht zum Beispiel. Oder es steckt im Zweifel auch eine kulturelle Komponente dahinter, ne? Also, dass Kulturen oder in unterschiedlichen Kulturen einfach unterschiedliche Gesprächsstile herrschen und dass wir auch sagen müssen, okay, das ist okay, das können wir auch mal so laufen lassen, so können wir auch miteinander reden. Das heißt, ich muss ein Ohr dafür haben, aus welchem Motiv, also was ist das Motiv des Gesprächs, ne? Diese Emotionalisierung ist nicht per se einfach schlecht und ich muss sie nicht per se mäßigen, ich muss das Motiv befragen. Warum ist das so? Und du hast ja gesagt, das fand ich total gut, ne? Menschen, die sich nicht gehört fühlen oder auch nicht gehört werden, das ist ja nicht nur ein Gefühl, diese Menschen werden ja nicht gehört, die sprechen dann lauter oder eindringlicher.
Ja, ich glaube, ich meine auch das eher so, also tatsächlich nicht die Lautstärke, sondern wie du das beschreibst.
Ja, aber das ist ja eine Wahrnehmung, die kann ich ja spiegeln. So, ich glaube, das ist in dem Fall mein Job als Moderatorin, dann zu sagen, ich höre dich, ich verstehe dich, um das auch zu vermitteln. Und ich glaube, ich muss das verbalisieren. Mhm. Das ist ja was, das lernen wir auch als Technik. Ich weiß gar nicht, ob ich so gut darin bin. Ich übe das. Meistens höre ich übrigens, Nora, lass doch mal die anderen reden.
Bei mir das Bild gerade zurück.
Also mein Sendungsbewusstsein ist ganz okay, was das angeht. Aber das ist total interessant. Auch da, ne? Du musst sozusagen beim Zuhören ausbalancieren, Motive hinterfragen und so. Und das finde ich ist unglaublich anspruchsvoll.
Also ich bin viel angeschrien worden von einem Säugling.
Oh ja.
Ich glaube, Menschen.
Der wollte nicht diskutieren.
Es ist folgendermaßen, die können sich nicht selbst dahin bewegen, wo sie hinwollen. Die können nicht für ihre Bedürfnisse sorgen. An Kindern lernen wir total viel, auch wenn die größer werden und so nebeneinander herreden. So völlig random. Das ist, als wäre im Kopf so ein Flipper, das macht ding, 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 ding. Von den Themen geht es auf der, und die, das stört die aber gar nicht. Und dann schreien die auch unfassbar rum.
Ja, sehr. So aber du hast Säugling gesagt. Ich habe einen 7-jährigen Sohn, schönen Gruß auch. Der kann auch noch laut.
Ja, ja.
Die können geht. Alle
der
laut.
Der kann sich wirklich. Ja, die alte Schwede. Hatte ich heute Morgen erst. Ich war im Zimmer rumgeschnitzt, sich geschnitten. Ich hatte gerade die Kaffeemaschine an, war zu laut. Statt dass der zu mir kommt mit dem blutenden Finger, schreit er einfach lauter. Geht natürlich auch.
Bis kann man machen.
Großartig. Aber da, also was ich meine ist, es gibt ja Bevölkerungsgruppen, denen wir das zuschreiben, aber wir kommen da alle her. Wir haben alle mal rumgeschrien, damit unser Bedürfnis gehört wird. Wir haben alle mal mit der Stimme Raum greifen müssen, weil wir das anders nicht konnten. Wir sind das eigentlich gewöhnt.
Es gibt ein Kinderbuch, nur schnelle Klammer auf, Pedersen und Findus, kennt ihr ja wahrscheinlich.
Ja.
Und es gibt eine Geschichte mit dem Hahn, der auf den Hof kommt.
Rumkrakeln.
Und der schreit halt einfach die ganze Zeit. Er schreit einfach die ganze Zeit. Es gibt so ein Bilderbuch, wo Pedersen sich mit ihm in den Holzschuppen setzt und mit ihm ein Gespräch führen will.
Und ihm Raum gibt.
Und ihm Raum gibt.
Ich höre dich.
Und dieser Hahn steht ihm gegenüber und ihm wehen. Das ist ein sehr alter Mann, für die Pedersen nicht kennen. Die Haare und der Bart fliegen ihm einfach so weg vom Kopf und der Hahn schreit und er sagt, du bist ein guter Hahn.
Ja, so. Ja, die müssen ja auch rumschreien.
Aber du musst weniger schreien. Ich liebe dieses, ich wollte das immer als großes Plakat irgendwo bei uns aufhängen, weil ich sehr oft so fühle.
Ja, ich sag das auch oft, wenn dann so durch die 80 Quadratmeter Wohnung 8 Kinder toben, montagsnachmittags ist das oft zufällig der Fall, dann höre ich mich oft den Satz sagen, ich höre dich. Du musst gar nicht schreien, ich höre dich. Was eigentlich heißt, sei leise, bitte, ich halte es nicht aus. Also neige dazu, jetzt so Fenster und Türen zu öffnen, damit der Schall besser raus kann.
Ja, ich muss mich immer entscheiden. Soll der Schall raus oder soll er lieber nicht raus?
Ja, schwierig. Ach, ich mute das hin an der Nachmittags, kann man den das ruhig zumuten.
Mit Tränen in den Augen, das ist sehr lustig.
Ja. Ja, aber es ist so wahr auch, dass wir das ja alle mal geübt haben, rumzukakeln, um das zu kriegen, was wir brauchen. Und dass es recht eigentlich auch menschlich ist. Und klar, wir lernen dann, uns zu disziplinieren und den anderen zuzuhören.
Du hast aber recht, das mit den Maßregeln. Also irgendwann ist einfach der Punkt des gemäßigten Auftritts halt auch irgendwann durch. Also ich glaube, dieses permanent konform gehen und nicht auffallen wollen. Und das macht halt auch Leute kaputt, die dann irgendwo dann ein emotionales Ventil dann suchen. Also kenne ich ja auch. Also jeder kennt das ja. So.
Oder auch einen Schmerz zu äußern.
Ja.
Ich neide das der frühen Kindheit manchmal. Ich habe letztens über Menschenrechte und Kinderrechte gesprochen und dachte, das ist recht nah beieinander. Also klar sind die nochmal unterschiedlich formuliert, auch aus gutem Grund. Aber zum Beispiel einfach wirklich laut zu weinen und um Hilfe zu bitten, wenn einem was wehtut, das ist jetzt nicht die schlechteste Weise, die anderen darauf aufmerksam zu machen, dass man was braucht.
Ja.
Wir verlernen das und regeln das so runter. Nora hat gerade innere Bilder. Teil sie doch gerne.
Nein, ich habe mich tatsächlich vor, glaube ich, 3 Wochen beim Kickboxen richtig schlimm aufs Maul gelegt. Also richtig schlimm.
Und dann gesagt, da ist nichts, schon gut.
Nee, ich lag auf dem Boden und dachte, na sowas, hast du dir schon wieder wehgetan? Und dann bin ich wieder aufgestanden.
Ja, das Apollinische, ne?
Ja, aber was ganz süß war, ist, dass tatsächlich eine Mitkämpferin immer gekommen ist. Ich hatte wirklich eine richtig schlimme Beule auf dem Ellbogen, was nicht schön ist. Und die wurde auch echt mächtig blau danach. Aber eine Mitkämpferin ist die ganze Zeit gekommen und hat immer mal wieder drauf gepustet. Und das heißt, ich habe zwischendurch mal so einen kalten Lappen drauf gemacht, weil ich dachte, das muss man irgendwie kühlen. Aber die hatte sozusagen viel mehr Empathie mit mir als ich. So, wo ich einfach dachte, so, ja, und das ist so interessant. Ich habe dann Beulen und blaue Flecken.
Ja, war ja nur in der Peripherie. Über den Körper zählt das nämlich auch was, in der Körpermitte. Ja. Also wenn die Organe betroffen sind, ist anders, als wenn die Extremitäten betroffen sind.
Ja, genau.
Dann tun wir so, als sei das nicht so wichtig.
Aber wenn ich jetzt so 10 gewesen wäre.
Ja, jetzt so rumgebrüllt, natürlich.
Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht besser wäre fürs System.
Ja, es hätte jemand dann wegmoderiert, dein Brüllen.
Zum Beispiel, dann muss man das nicht selber machen.
Ich verstehe, es tut weh, aber du musst aufhören zu schreien.
Ja, genau. Ich hatte das eben, als ich mit dem Rad kam, hing da noch so ein Wahlkampfplakat. Da stand drauf, mehr Mütter in die Politik. Deswegen bin ich auf diesen Gedanken mit dem Rumschreien und so gekommen. Wahrscheinlich üben sehr geübte Mütter können vermutlich ganz gut das Rumschreien erstmal aushalten, dann sagen, ja, ich höre dich, brauchst ein Pflaster. So, und dann zusehen, dass dieses geäußerte Bedürfnis in irgendeiner Weise befriedigt oder eben wegmoderiert wird.
Aber wo wir jetzt ja gerade auch so herzhaft ja auch lachen, ist ja, weil das gut tut, aus dieser Mitte, aus diesem kontrollierten Rausgehen. Ich schätze das ganze Gespräch. Aber ihr merkt den Unterschied,
ja,
ne?
Ja.
Zwischen dem, was wir vorher hatten, so von der.
Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann es passiert.
Ja, oder? Ich meine, da, wo man sich so kontrolliert und sagt, irgendwie, ich will das richtig machen, ich will das, was das Wichtige ist, will ich ausdrücken und so weiter. Aber dann, wenn es dann irgendwie dann plupp macht, und dann ist das ja, das macht ja was mit uns. Und das ist ja so schön. ich glaube, es ist für alle schön. Ich glaube auch für die, die das jetzt hören, ist das für einen Moment schön.
Bevor sie die Augen rollen, meinst du?
Ja, genau. Ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken will, ohne da jetzt irgendwie anmaßend zu sein.
Es ist einfach erleichtern. Ja. Also ne, du hast eine Anstrengung und du brauchst auch eine Erleichterung. Also ja. Du brauchst auf so ein Mittel zwischen Anspannung und Entspannung.
Ich habe eine Frage. Du, also zum Beispiel, wenn du Beiträge machst beispielsweise, dann hast du ja die Situation, wo du Aufnahmen machst und dann ist das Gespräch zu Ende und dann macht man das Mikrofon aus und dann legt man es zur Seite und dann passiert das immer, dass die Gesprächspartner dann ausatmen und sagen so, ja, also was ich dann so zu sagen wollte, ist ja so wirklich, es ist auch wirklich schwer. Und dann sagen die einfach die Dinge, die so authentisch sind, die vielleicht identisch sind mit dem, was vorher gesagt wurde, aber in einer viel emotionaleren Art und Weise, dass ich dann eigentlich immer das Gefühl habe, ich muss jetzt weinen, weil ich gerne das gerne aufgenommen hätte. Und das ist so schade irgendwie, dass man diesen Moment nicht immer so kreieren kann, zu sagen so, wir lassen jetzt alles weg und du entspannst dich und sagst das jetzt einfach mal.
Aber das erinnert mich an einen Gedanken, den ich schon relativ früh im Gespräch hatte, nämlich die Frage danach, was Öffentlichkeit eigentlich macht mit solchen Gesprächen. Und ich merke das zum Beispiel daran, wenn ich hier spreche, dann spreche ich anders, als wenn ich für Sport Insight den Podcast moderiere zum Beispiel. Jetzt gerade habe ich eine Aufnahme gehabt, hat gesagt, kannst du deine Moderationsstimme mal wegpacken? Weil du halt auch einen bestimmten Duktus hast. Und es gibt Leute, die erleben mich im Podcast, die erkennen mich im, wenn ich einen moderierten Podcast mache, die erkennen meine Stimme nicht mal wieder, weil ich in einer anderen Rolle spreche, weil ich anders spreche zu dem Zeitpunkt. Das heißt, Öffentlichkeit und auch Rolle machen etwas mit der Art und Weise, wie wir sprechen. Und sobald ein Mikrofon angeht und die Leute auch ein Bewusstsein dafür haben, oh, das hören jetzt ganz viele andere Leute, wir sind gar nicht mehr unter uns, macht das was mit dem Gespräch und macht das auch was. Also Rita sagt dann, sie ist halt die beste Version von sich selber. Das würde ich von mir auch behaupten.
Bin ich, wenn wenige zuhören. Aber ich kenne das auch, wenn man Interviews führt zum Beispiel, wenn das Mikro aus ist und das Aufnahmegerät ist gestoppt, dann sagen sie, und ich denke, nein, ich kann das nicht mal mehr verwenden. Ich darf das ja nicht verwenden, wenn es off-record ist. Das ist so schrecklich. Also diese Scheu oder Scham, das zu äußern, was man vielleicht eigentlich zu äußern hätte, zugunsten der Rolle, in der man sich sieht, wenn man als InterviewpartnerInnen vielleicht genau das Richtige sagen will.
Aber das ist doch schrecklich. Also eigentlich, also ich finde, das verzerrt ja dann Öffentlichkeit ja auch ein Stück weit. Also ich stelle mir jetzt gerade so diese Range irgendwie auch vor. Mhm. Also eine Kollegin von mir, die macht Bildungsarbeit an Schulen und die erzählt auch, dass sie Begegnungen mit Lehrerinnen, Lehrern hat, die Zustände aus ihren Schulen zum Beispiel in der Öffentlichkeit anders formulieren, als sie es dann ihr gegenüber tun. Mhm. Und die Kollegin sagt dann, das ist total schade, weil es kommt ja so nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Und die Leute maßregeln sich und wissen, okay, das darf rausgehen, das darf nicht rausgehen. Und dann kriegt man aber dann als Medienschaffende den Vorwurf, das, was wirklich an der Schule abgeht, das erzählt ihr ja gar nicht. Mhm. Und das meine ich, das verzerrt, also dass man so unterschiedliche Persönlichkeiten hat, das kenne ich auch durchaus. Aber ich würde mir wünschen, dass mehr so über ihren Schatten springen und dass das mehr zulassen.
Aber das ist die Angst vor dem, was zurückkommt, also die Angst vor dem Feedback und die kann ich total gut nachvollziehen. Also wie gesagt, ich bin ja ständig in sozialen Netzwerken unterwegs, diskutiere da viel. Ich habe gestern einen dummen Post gemacht, muss man leider dazu sagen, und habe dann gestern Abend später, als es neue Erkenntnisse gab, einfach gesagt, es tut mir leid, ich habe einen dummen Post gemacht, ne? Das war voreilig, ich habe da vorschnell geurteilt, aus dem aktuellen Kenntnisstand ließ sich das nicht ablesen. So. Und das war ganz interessant, dass die Leute gesagt haben, wie gut, dass du einfach diesen Fehler zugibst. Also ich hätte auch diesen Post löschen können und sagen können, ne, sorry, war scheiße. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte, dass der Fehler auch sichtbar bleibt, damit nachvollziehbar bleibt, wie ich auch mit diesem Fehler umgehe. Und natürlich ist es überhaupt nicht unangenehm. Und natürlich kommt es jetzt, ne, jetzt, wo ich es einmal zugegeben habe, wollen natürlich andere nochmal draufknüppeln und sagen, dass sie es scheiße finden. Ja,
jetzt rolle ich die Augen.
Ja, es ist ja schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Ne? Das will man dann einfach nochmal, dass man auch gehört wird. Das ist ja ein Standardphänomen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es unser großes Problem ist, wir haben in Deutschland keine Fehlerkultur.
Ja.
Es tut mir leid. Also auch, das merken wir auch in Redaktionen, wir können uns gerne viel kritisieren, aber wenn wir keinen Raum haben für Fehler, wenn wir keinen Raum haben für unterschiedliche Meinungen oder wenn wir keinen Raum dafür haben, dass Menschen sich eben nicht immer so geschliffen ausdrücken oder manche Dinge auch einfach weil sie nur eine Perspektive wahrnehmen können aus der Position, wo sie sprechen, wenn wir das sofort immer, wenn wir da sofort immer so einen Gegenwind haben, der auch nicht wertschätzend mit der anderen Person umgeht, dann macht es das natürlich viel schwieriger. Und soziale Netzwerke haben das Problem verschärft. Also wir merken, dass sich zum Beispiel Frauen zurückziehen aus sozialen Netzwerken, weil sie häufig allein aufgrund ihres Geschlechts adressiert und kritisiert werden. Das haben wir gerade auch gemerkt an dem Fall Frauke Brosius-Gersdorf. Mhm. Ne? Das war einfach, es geht wirklich ausschließlich gegen das Geschlecht. Und dann ist es natürlich auch schwer, mal einen Fehler zuzugeben, wenn man sowieso ständig in der Kritik steht, schon alleine aufgrund, keine Ahnung, des Geschlechts, der Herkunft oder was auch immer. So, also all diese Zuschreibungen, die gemacht werden. Und das finde ich super schwierig. Das müssten wir viel besser vorleben, auch in Medien, wie wir mit Fehlern umgehen. Und das tun wir auch in Medien nicht. Also ich sage nur, der Fall Julia Ruß, ich bringe den nur an, weil das Problem war nicht, dass die moderiert hat. Das Problem war der Umgang in der Kommunikation mit ihrer Person. Es war ihr gegenüber nicht fair, aber das war auch den Zuschauerinnen und Zuschauern gegenüber nicht fair. Da war ein sehr krudes Verständnis von Medien und Öffentlichkeit, das da kommuniziert wurde nach außen. Also das ist ja auch etwas, das man moderieren muss. Ja. Ne? Also Krisenkommunikation, super schwierig.
Aber das ist wirklich hohe Kunst.
Ja, ist so. Ja. Aber was wir nicht erleben und was auch nicht vorgelebt wird, ist wirklich eine Fehlerkultur, die auch mal sagt, deswegen werden Non-Apologies gerade so häufig kritisiert, ja, sorry, das war wirklich scheiße. Wir haben das falsch gemacht.
Ich würde das nochmal ergänzen, und zwar, also ich finde das ja spannend, wir haben jetzt einerseits ja über das Maßregeln von uns selber gesprochen oder die Mitte von uns selber, und was ja auch so dabei angetatscht wird, ist ja, wie die Reaktion der anderen ist, maßregeln die sich denn in ihrer Kritik. Also ich finde, wenn man einen Fehler gemacht hat, kann man A sagen, ich habe einen Fehler gemacht, und ich finde aber auch, dass die Verantwortung aller anderen ist zu sagen, okay, sie hat einen Fehler gemacht. Und dann nicht irgendwie steil zu gehen. Also wo sind wir denn, wenn es da auch in der Reaktion kein Maß und Mittel mehr gibt, wo man so lange jemanden fertig macht, bis der am Ende ist und sagt, ich kapituliere, vielen Dank, auf Wiedersehen. Also das kann ich verstehe nicht, warum man keine Fehler zugeben kann, beziehungsweise ich verstehe es dann schon, weil ich ja dann weiß, aha, danach werde ich halt persona non grata. Aber ich kann nicht verstehen, warum man nicht aufhören kann zu sagen, das hast du aber falsch gemacht, das hast du aber falsch gemacht. Und zwar schlimm, 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 schlimm. Kommt, lasst uns zu Hunderten auf sie draufstürzen.
Ich glaube, dass das zwei Komponenten hat. Also zum einen ist, also, und die sich gegenseitig immer wieder hochschaukeln. Zum einen ist es, dass ein Zugeben von Fehlern so schwierig ist. Also ich kenne das von mir selber, ich übe das seit Jahren, ich bin noch nicht gut. Gestern habe ich das auch wieder geübt, einfach weil ich dachte, ich muss das jetzt tun. Das war nicht geil, das ist nicht unangenehm, das ist einfach ein scheiß Gefühl. Auch vor allen Dingen, wenn ich als Journalistin mit meiner Verantwortung in der Öffentlichkeit einen Fehler mache. Das ist einfach Kacke, ich will das nicht. Ich will den Fehler nicht gemacht haben am liebsten.
Ja.
Habe ich aber nun mal so. Und das dazu stehen erfordert einfach echt Mut. Ja, da muss man einfach erstmal mutig sein. Und es sind auch nicht alle verzeihlich damit. Also es gab tolle Rückmeldungen, die nachsichtig waren, aber es sind eben nicht alle verzeihlich damit. Damit muss ich klarkommen. Hm. Ne? Das muss ich aushalten, das geht nicht anders. Wir erleben aber auch, wie viele Leute häufig selber Machtlosigkeit erleben. Also wie häufig die Fehler kritisieren, wo es eben keine entsprechende Rückmeldung gibt. Mhm. Und wenn sie dann einmal jemanden haben, wo das geht, dann kosten sie diese Macht auch aus, und es hat nichts mit der Person zu tun. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir auch verstehen, ne? Das ist häufig, es hat nichts mit meiner Person zu tun, es hat was damit zu tun, was in dieser Person vorgeht, und es hat was damit zu tun, wie Gesellschaft eingerichtet ist, wen wir als mächtig erleben, wann wir uns selber als mächtig erleben und wie wir dann mit dieser Macht umgehen. Und nach meinem Gefühl fühlen sich viele gerade sehr ohnmächtig, und in dem Moment, wo sie merken, dass sie einmal Macht haben, kosten sie das aus. Und dann haben wir noch so gruppendynamische Effekte, ne? Weil man fühlt sich in der Rechthaben-Gruppe, und dann gemeinsam ist man stark, und da ist halt eine Person. Also wir haben ganz viel One-to-Many-Kommunikation oder am Ende dann Many-to-One. Ne? Also ich kann nicht als Einzelperson reagieren, wenn ich tausende Nachrichten bekomme. Und das ist nicht menschenmöglich. Und ich kann es dann auch nicht allen recht machen. Und ich glaube, da haben wir einfach große gesellschaftliche Probleme, und ich sehe noch nicht den Ort, wo wir das so vorleben, auch als Journalistinnen und Journalisten, dass wir da mit einem Publikum auch ins Gespräch kommen, dass wir transparent machen, warum wir, wann, wie, welche Fehler machen, dass wir alle Menschen sind.
Ja, das finde ich so wichtig. Also ja, ich liebe Publikumsgespräche und eine der häufigsten Fragen ist auch, wie kommen Entscheidungen eigentlich zustande? Wer entscheidet, welches Thema eigentlich da in dieser Redaktion stattfindet? Und wenn ich das dann einmal beschrieben habe, dass da halt ganz viele Leute beteiligt sind und dass dann nicht einer am Ende sagt, Daumen hoch oder Daumen runter, sind alle immer so ganz überrascht. Dann bin ich ganz überrascht und entsetzt, denke ich, aber machen wir denn so den Eindruck? Und ich glaube, am Ende ist dieser Eindruck auch da.
Ja.
Und ich finde, also das, was du beschreibst, das ist ja eine Symptomatik. Da ist echt eine krasse Unwucht gesellschaftlich. Und das sind alles Symptome für eben Überstrapazierung der Extrem, in welche Richtung auch immer, also wirklich als Kugel betrachtet, um mal dein Bild, Rita, zu nehmen, nicht nur oben und unten, sondern in alle Richtungen. Das finde ich ganz erschreckend. Und ich, dass man auch nicht glaubt, dass man sich vertan hat. Also manchmal sage ich halt in der Moderation irgendwas falsch. Irgendeine Jahreszahl ist falsch. Oder ich beschreibe irgendeine Tatsache falsch. Das kann passieren. Und ich gebe mir wirklich 200% Mühe, es richtig zu machen und dann passieren mir trotzdem Fehler. Und ich mache das nicht extra. Und es kann dann sein, dass das leider der Fehler ist, den irgendwie alle gemacht haben, den habe ich jetzt auch dann mal gemacht. Aber es ist leider, sorry, ein Fehler gewesen. Ich habe das nicht extra gemacht. Und dass einem dann aber so unterstellt wird, das muss ja absichtlich falsch gemacht worden sein. Das finde ich so traurig. Und also frag mich dann manchmal, okay, in welchem Zustand sind wir eigentlich angekommen, dass das nicht mal so toleriert wird? Dass,
naja,
dass
oder einem komplett die komplette Kompetenz abgeschrieben wird. Ja. Ne? Also es ist ja auch so, nee, kein Praktikant, ja, weil der Praktikant am Werk, das wirklich der Kommentar, den ich am meisten hasse.
Ja, tolle
ist
Praktikanten übrigens.
Genau. Praktikant. Und vor allen Dingen, als wenn Menschen, die aus dem Praktikum raus sind, nie Fehler machen
nie.
Würden. Das ist Bullshit. Also wir machen alle Fehler und am Ende sage ich halt immer, ne, zum Glück bin ich nicht Ärztin oder so und von meinem Fehler hängen Menschenleben ab. So, also wir müssen, glaube ich, da ist die Frage von Maß halten tatsächlich. Natürlich sind Medien wichtig, natürlich ist wichtig, was ich sage, natürlich ist wichtig, dass ich das richtig mache, was ich da nach außen kommuniziere. Das sind Anforderungen, die sind völlig legitim, aber auch ich bin halt ein Mensch, so, und ne, ich mache Fehler und ich mache Fehleinschätzungen und dann bleibt mir ja nur das zu korrigieren.
Ich mache euch ein Angebot.
Bitte.
Ich verstehe, dass es richtig ist, auch in richtig und falsch zu denken und das als Fehler zu benennen, aber das Angebot wäre, wir können es ja mal als Ordnung und Chaos labeln, statt als richtig und falsch, dass wir so versuchen, alles immer richtig zu machen, heißt, wir folgen einer bestimmten Ordnung. Die öffentlich sprechen, haben keine Fehler zu machen. Das ist die Ordnung. Das wird aber selten sichtbar, dass da auch eine Menge Chaos dabei ist. Das ist das mit dem, wie werden Entscheidungen gefunden, wie wird das nachher besprochen. Das kriegen HörerInnen ja zum Teil zum Beispiel gar nicht mit, dass das am Werk ist.
Sie müssen sie auch nicht, genau. Können sie gar nicht wissen, ja.
Genau, woher sollen sie das mitkriegen?
Richtig.
Das heißt, jede kleine Abweichung erodiert diese Ordnung und macht total unsicher. Da ist jetzt was passiert, was da nicht hingehört, was gesagt worden, was da nicht hätte sein sollen. Aber wenn wir an den Eingang unseres Gesprächs denken, da ging es ja darum, dass ihr gesagt habt, moderieren versteht ihr als was Aktives, dann ist das vielleicht eine Weise, das Aktive auch anzureichern. Also nicht nur das Aktive richtig machen, sondern auch das Aktive Fehler machen. Ein bisschen Chaos in die Ordnung bringen, weil zu viel Ordnung, jetzt sind wir wieder bei der Mitte, zu viel Ordnung ist auch Übermaß. Wir müssen uns auch bei der Überregulierung mäßigen. Das finde
stimmt,
ich.
Ja, auf jeden
also,
Fall.
Also das wird sonst auch zu rigide. Die Mäßigung an sich ist sicher nicht das Mittel der Wahl, sondern die Mitte zu suchen. Und das heißt auch, nach dem zu suchen, was unsere Ordnungen irritiert, das zuzulassen, dem Raum zu geben. Das ist ja alles, was ihr gesagt habt, was stattfinden muss, auch um transparent zu machen, dass die Ordnungen hergestellte Ordnungen sind, die auch anders sein könnten. Wir haben andere Ordnungen erlebt, historisch, systematisch, politisch. Und jetzt sind wir vielleicht auf der Suche, weil jetzt uns wieder was erodiert, Aber wir sind an einem Punkt, wo wir das kenntlich machen könnten, wo wir das auch zutrauen. Auch den Praktikantinnen ist das zuzutrauen und den Studierenden, alle können mitmachen. Das ist nicht so, dass irgendwer zu doof dafür wäre und nur eine kleine Elite entscheidet, wie es richtig sei, sondern darum geht es ja, dass wir sicher nicht ins Chaos stürzen, wenn wir mal ein bisschen Unordnung, ein bisschen zu lautes Geschrei, ein bisschen zu unsauber formuliert, ein bisschen die falsche Jahreszahl gesagt zulassen und dann damit aktiv umgehen und es nicht unter den Teppich kehren.
Ein bisschen die falsche Jahreszeit gesagt, wie ein bisschen schwanger.
Ja. Naja, man kann sich ja auch noch im Gespräch korrigieren so. Also es gibt ja Weisen, einfach das Falsche zu behaupten, weil man es für richtig hält. Oder man kann sich vertun, man kann sich versprechen. Auch da, es gibt ja qualitative Unterschiede in dem, wie wir vermeintliche Fehler
machen.
Und
was ich versuche immer transparent zu machen, gerade, du hast es ja auch gesagt, Edith, wir haben so viele Themen auf dem Tisch liegen. Wir können nicht in allen Themen ExpertInnen sein. Nein. Und es kann auch sein, dass wir bei bestimmten Themen irgendwann mal was mitbekommen haben, aber das Update verpasst haben. Mhm. Also Dinge entwickeln sich, ne? Wir sind ja auf einem bestimmten Kenntnisstand. Wir können gar nicht alle Kenntnisstände weiter bis zum Ende verfolgen. Also wenn wir uns mal angucken in der Geschichtswissenschaft, gab es ja jetzt mehrere Paradigmenwechsel. So, es gibt Menschen, die haben Geschichte zuletzt in der Schule gehabt, in den 90ern, und seitdem hat sich sehr viel getan. Wenn du mit dem Kenntnisstand aus den 90ern, auch als Journalist oder Journalistin, heute versuchst, irgendwie historische Themen zu besetzen, hast du leider einen Kenntnisstand, der extrem veraltet ist.
Hast du ein Beispiel, woran du denkst?
Nein.
Ich habe leider zahllose Beispiele, weil es tatsächlich bei Geschichte sehr häufig vorkommt, dass mit den Journalistinnen und Journalisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, der Kenntnisstand wirklich insofern veraltet ist, dass bestimmte Diskussionen und Diskurse nicht mitverfolgt worden sind. Das war sehr sichtbar zum Beispiel bei dem Instagram-Projekt Ich bin Sophie Scholl. Ne, da konnte man einfach sehr deutlich sehen, welches Narrativ da verfolgt ist und dass wir das eigentlich schon sehr lange so nicht mehr haben. Das konnte ich natürlich deswegen kritisieren, weil ich sehr viel später in die Geschichtswissenschaft eingestiegen bin, nämlich erst vor 10 Jahren und selber aber natürlich all das gelernt habe in der Zeit, weil ich korrigiert worden bin. Lernen, korrigieren, so, ne, von Historikerinnen und Historikern, die jetzt in jüngster Zeit studiert haben und diese ganzen Diskurse mitbekommen haben. Und das ist ja ganz interessant, das mitzubekommen. Plus, ich habe natürlich in einem Bereich recherchiert, der unterrepräsentiert war. Also zum einen eine deutsche Widerstandsgeschichte wird nicht gut erzählt, sondern da erzählen wir ab 39, wenn es darum geht, den Krieg, ne, das ist ja alles Krieg, so zu verhindern. Und das andere ist, dass wir sehr eurozentrisch oder deutschlandzentristisch sind und wenig gucken, was eigentlich in unseren Nachbarländern passiert ist und wie die Kontexte waren, wie Allianzen waren, wie auch Oppositionen waren und so. Also wer gegen wen, wann, wieso gekämpft hat. Das haben wir häufig alles nicht auf dem Schirm, weil wir so eine ganz stark zentrierte Geschichtsvermittlung hatten. Nicht mehr haben, aber hatten. So, und da gibt's unglaublich viel nachzuholen, was ich total toll finde, weil das ist ein Gebiet, auf dem man ganz viel Erkenntnisgewinn haben kann und damit ganz viel Gehirn britzeln.
Ja.
Und, ne, ich mag das einfach.
Merke ich sofort. Britzel gleich. Genau. Nein, wirklich, ich meine das ernst. Und was ich finde, was du jetzt sagst mit dem Lernen und Korrigieren, das ist ja das, was du auch beschreibst mit Ordnung und Chaos. Ja. Also man lernt halt etwas Neues. Und das heißt ja nicht, dass man absichtlich Fehler gemacht hat, sondern man lernt einfach etwas Neues. So kann man es ja eigentlich auch betrachten. Und irgendwie kommt mir die ganze Zeit, werde ich das Wort Üppigkeit nicht los. Ich weiß nicht, ob wir
doch, wollen. Ja, doch, ist eine Anreicherung.
Ja, also, ich meine, ich will jetzt nicht in so eine Philosophie reingehen oder so, aber wir sind ja einfach in einem Kosmos, wo alles einfach üppig ist. Und natürlich gibt es dann den Versuch, es zu ordnen. Es gibt immer Struktur in diesem Chaos. Aber der Grundsatz ist erstmal üppig.
Ja,
und dem so zu widerstreben, dass die Welt üppig ist, ist so kontraproduktiv.
Aber genauso habe ich euch am Anfang verstanden, dass ihr euren Job so versteht. Da ist große Komplexität, die muss reduziert und in Bahnen geleitet werden, aber ohne sie zu leugnen.
Ja, und auch immer zu sagen, da ist auch wirklich Üppigkeit. Also ja, ich verstehe das. Mhm. Wir machen jetzt aber hier diesen einen Punkt, aber es gibt Üppigkeit.
Ja, total. Ja.
Und üppiges Chaos nenne ich das heute.
So ist schön.
Können wir noch Pettersson irgendwo
dicker werden und Hähne anschreien lassen. Ja, genau. Also die Ordnungen als Ordnungen zu erkennen, sie zu problematisieren, sie zu kritisieren, da wo es nötig ist, sie auch in Geltung zu lassen, wenn sie legitim sind und wir sie anerkennen. Das ist, glaube ich, der Job, den ihr in die Öffentlichkeit tragt. Und das finde ich großartig. Ich wusste doch, dass das ein schönes Gespräch mit euch wird. Ich freue mich.
Ich freue mich, dass du dich so rege beteiligt hast, obwohl du dich ja zurücklehnen wolltest.
Ich habe partizipiert.
Ich habe sehr viel Freude daran gehabt. Ich fand das sehr schön. Rita, möchtest du das zusammenfassen?
Oh.
Rita hat immer die Aufgabe, das Fazit zu sprechen, weil sie noch weiß, was wir in der letzten Stunde besprochen haben, im Gegensatz zu mir.
Ja, das stimmt so nicht. Also zunächst mal, das weiß ich noch, habe ich ja den Ausgang bei Aristoteles genommen und habe erstmal den Aufschlag gemacht oder ein Angebot, wie ich das Moderieren verstehen würde, nämlich als ein aktives Suchen der Mitte im Gespräch. Und dann haben wir uns um diese Mitte gekümmert und gefragt, ist die irgendwie arithmetisch? Nee, die schwankt. Und dann haben wir über schwankende Mitten gesprochen und darüber, ach schön im Plural, ne, Mitten, und darüber, wie man dem Raum geben kann und kenntlich machen kann, dass das eine Suche ist. Dabei wurde deutlich, dass wir über Macht sprechen müssen. Hat sich, glaube ich, ganz gut angeschlossen, dass wir gesagt haben, wer vermisst diesen Raum, wer hat das Recht, dem die Regeln zu geben, zu sagen, wo das Ende ist und so weiter. Also Macht war ein zentraler Punkt, glaube ich, beim Moderieren. Und ihr habt auch gesagt, es ist nicht so, dass man sich zurückziehen kann auf, ich bin ja außen und ich moderiere
Verantwortung
nur.
Hattest du noch mit reingebracht.
Genau, sondern ich muss das verantworten, dass ich hier Macht habe. Da habe ich übrigens an Lehrerinnen und Lehrer gedacht, die so um 2000 rum wurden, die alle aufgefordert, sie sollen nur ModeratorInnen sein im Klassenraum. Als ob, dann haben die ja gar keine Macht mehr. Und dann sind wir auf das Rumschreien gekommen, weil Macht natürlich auch dann erst gebrochen werden kann, wenn Menschen sich äußern und sagen, da ist was, das stört mich, da habe ich nicht teil dran, obwohl ich teilhaben dürfte. Und über bevorzugte Stile haben wir gesprochen, nämlich, dass wir ja schon noch das Vernunftgeleitete doch sehr schätzen und nicht so sehr das Krakelnde, wobei ich Pettersson wirklich, da müssen wir ein Plakat draus machen, ganz wichtig finde. Dass ihr also als Moderatorin versucht zu verstehen, aus welcher Welt die Argumente der Hörenden und Sprechenden kommen, heißt auch, dass wir dieses Einräumen von Diskursräumen als was Aktives verstehen, dass wir aber nicht in die Falle tappen wollen, zu sehr ordnend einzugreifen, sondern eben, das war dein Punkt mit der Fehlerkultur, Nora, gegen Ende, auch eine gewisse Toleranz gegenüber dem Chaos aufbauen müssen und vielleicht transparent machen, dass das alles nicht so schön geordnet ist, wie man meint, weil es sonst auch nur leeres Gerede und kein echtes Gespräch ist. Ich dachte an die Stunksitzungsnummer, wo so Podiumsdiskussion ist und einer sagt immer nur Argument, Argument, Gegenargument, Gegenargument, emotionale Bemerkung. So. Das war sehr hübsch.
Sehr schön.
Vor ein paar Jahren. Das, ja, genau so, ne? Das wollt ihr nicht als Moderatorin, das will ich auch nicht als Lehrende, sondern wir wollen Räume einrichten, in denen das Gespräch wirklich Raum hat. Und dabei geht es offensichtlich darum, unsere Machtposition zu reflektieren und zu gucken, wie wir das gut teilen und mitteilen können.
Du hast einen sehr schönen Satz gesagt, bei dem ich direkt nur diese Doppeldeutigkeit im Kopf hatte. Wer vermisst diesen Raum?
Mhm.
Den
ja,
fand ich.
Ich vermisse den sehr.
Ja, ja.
Ich vermesse und vermisse. Ja.
Genau, denn da dachte ich so, das trifft so den Kern des Gesprächs auch. Dankeschön.
Üppig.
Krass. Ja,
wirklich schön.
Ein
vielen
üppiges
Dank.
Fazit.
Ich bin sehr beeindruckt von deiner Zusammenfassung.
Oder?
Wirklich sehr. Ja, ja, wirklich sehr beeindruckend.
Sehr nett. Ich habe nur so getan, als ob.
Nein, du, das finde ich wirklich beeindruckend, weil du es so mitstrukturierst, während wir sprechen. Das ist etwas, das ich nicht
kann. Das tue ich eben nicht. Das tue ich immer erst, wenn du sagst, fass mal zusammen. Dann werde ich kurz hektisch im Kopf.
Ja, aber augenscheinlich ist es abrufbar.
Das ist
ja
gut,
wirklich.
Ja.
Okay. Ja, toll.
Sehr gut.
Dann muss ich jetzt noch mit der Literatur kommen, ne?
Ja, bitte. Eine Literaturliste hätte ich gerne.
Ja, da sind Dinge dabei, die sind so ganz direkt und im Zentrum dessen, was wir besprochen haben. Und du wolltest auch noch ergänzen.
Ja.
Mindestens.
Bernhard Hörgsen.
Und den, genau. Aber ich sag dann erstmal meine. Also von Elizabeth Anscombe ist Absicht. Das ist relativ alt, von 1957, und verweist aber darauf, dass die Absichten beim Sprechen auch immer so einen moralischen, ethischen Impetus haben. Das ist ganz interessant, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Dann hatte ich angefangen mit Aristoteles. Diese Lehre ist in der nikomachischen Ethik entwickelt, die gibt es bei Reclam, kann man nachlesen. Und auch die kulturellen Ähnlichkeiten hatte ich am Anfang kurz erwähnt. Da gibt es einen schönen Aufsatz von Victoria Lysenko. The hard task of hitting the mean, Aristotle's mean and Buddha's middle path. Also dass sie eigentlich recht ähnlich beieinander sind, aber die Unterschiede werden auch klar gezogen. Und die zwei Aufsätze, in denen das ziemlich gebündelt auftritt, die nenne ich zum Schluss. Werner Peters, Mitte und Maß. Das ist in einem HerausgeberInnenband, der heißt Die Mitte, Vermessungen in Politik und Kultur.
Cool.
Und von Tobias Prüver, Zwischen Skylla und Charybdis, Motive von Maß und Mitte. Das ist in einem Herausgeberband vom Forum für kritische Rechtsextremismusforschung, was ja auch Gründe hat.
Ja.
So, jetzt du, Elif.
Oh, das ist ja nur das eine Buch, aber das müsste ich jetzt nachschauen tatsächlich.
Dann liefern wir das
ja,
nach.
Ja, wir liefern das nach.
Genau. Und welcher Patterson und Findus Band ist es denn?
Genau, diese beiden bräuchte ich mal.
Ah, Gilda Sahebi sehe ich.
Genau.
Toll. Ja, die mag ich auch sehr.
Ich hätte nämlich auch, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich bin sicher, dass darin sehr viel ist von dem, was wir besprochen haben, nämlich Verbinden statt Spalten, eine Antwort auf die Politik der Polarisierung von Gilda Sahebi. Das ist ihr aktuelles Buch. Und dann habe ich gerade noch gelesen, Anne Raabe, das M-Wort gegen die Verachtung der Moral, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, dass es einen moralischen Kompass schon braucht, an dem wir uns entlanghangeln und warum der auch wirklich wichtig ist und wir den eben nicht aufgeben sollten, gerade in der Welt, in der wir jetzt leben, weil Moral so gerne verächtlich gemacht wird und ich glaube, dass wir damit viel verlieren.
Nächste Folge, war?
Ja. Ich habe Anne schon angedroht, wenn sie hier in Köln in der Umgebung ist und liest, dann würden wir sie hier gerne einladen.
Okay.
Das klingt super.
Ja.
Vielen Dank, Leute. Das hat viel Freude gemacht.
Ich will auch Danke sagen.
Ja, wie schön, dass du da warst. Und wir würden jetzt gleich nochmal einen kurzen Abgesang machen und sagen, wo man uns erreicht. Gibt es eine Möglichkeit, dich zu erreichen? Also möchtest du kontaktiert werden überhaupt von Hörerinnen
und Hörern? Ich kann gerne kontaktiert werden. Ja.
Dann gerne wo.
Über Instagram geht es total gut oder über LinkedIn geht es total gut. Über LinkedIn ist es mein Name einfach, Elif Schennell. Und über Instagram sind es meine beiden Vornamen, Elif Esra. Senel.
Oh, das ist aber sehr schöne Namen auch.
Ja.
So klangvoll.
Finde ich auch. Meine Oma wollte, dass ich Esra heiße.
Ja.
Und meine Mutter wollte, dass ich Elif heiße.
Ja, solange das Frauen entscheiden, ist das okay,
oder? Ja, interessant, oder?
Ja. Meine Eltern konnten sich auf einen Namen mit vier Buchstaben einigen.
Hey, danke dafür.
Mäßigung, Mäßigung. Üppigkeit hier, Mäßigung da.
Nein, ich freue mich über Kontakt auf jeden Fall.
Ja, das freut mich. Uns erreicht ihr unter www.wasdenkstudenn.de. Da könnt ihr uns Kommentare dalassen oder bei Mastodon unter @wasdenkstudenn@podcasts.social. Mich erreicht ihr wie immer in verschiedenen Netzwerken unter @frau_nora und wir haben Mailadressen rita@wasdenkstudenn.de oder nora@wasdenkstudenn.de. Und falls ihr Bock habt, lasst uns gerne einen Euro da. Oder 12 im Jahr über Steady. Ihr könnt da quasi diesen Podcast abonnieren, wenn ihr unser Podcast zu Hause mitfinanzieren wollt und mögliche Equipment-Neubeschaffungen. So wie wir ja. Rita betrauert gerade einen ungewollten Verlust ihrer Kopfhörer zum Beispiel.
Ist eingebrochen worden und die haben random Zeug mitgenommen, unter anderem das Podcast-Equipment.
Ja.
Aber ich wünsche ihnen viel Spaß damit. Vielleicht machen sie irgendwie was Cooles draus. Das sind ja wahrscheinlich auch Menschen, die so nicht die Chance haben, weiß ich nicht, Dozentin oder Radiomoderatorin zu werden.
Genau, und irgendwie auf andere Weise ein Auskommen zu haben. So denken wir uns das. Genau, also solche Sachen finanzieren wir eben von euren Spenden. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun und an alle, die bis hierhin gehört haben und sich denken, oh, ich habe da noch ein Abo, das wollte ich eigentlich kündigen, weil ein bisschen knapp gerade. Das ist euer Reminder, dass ihr natürlich auch so ein Abo kündigen könnt. So, ich glaube, das war jetzt sauber abmoderiert und wir gönnen uns jetzt noch Getränke und vielleicht ein Stück Kuchen. Bis dann. Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Ciao.